Breitband-Topic.
Vielen Serienfans sind völlig aus dem Häuschen. Netflix soll Mitte September zu uns nach Deutschland kommen, die legale Online-Videothek aus den Staaten. Und die verfügt über ein Film- und Serienangebot, von dem wir hierzulande angeblich nur träumen können.
48 Millionen Nutzer können sich bei Netflix in den USA rund um die Uhr anschauen, worauf sie Lust haben für eine Flatrate. Viele hoffen jetzt auf ähnliche Zustände in Deutschland, denn vor allem Serienfans sind hierzulande leidgeprüft.
Bevor wir aber klären, ob Netflix den deutschen Markt tatsächlich aufrütteln wird, berichtet uns Matthias Finger, warum der Frust bisher so groß ist.
Deutsche Serienfreunde fühlen sich diskriminiert. Erfolgreiche amerikanische Staffeln laufen zunächst in Großbritannien. Und irgendwann kommen sie auch mal zu uns, nach Deutschland, mit viel Glück. Wie Brosamen, die vom reich gedeckten Serientisch der Amerikaner herunterfallen. So muss sich die Herkunft aus einem Entwicklungsland anfühlen.
Abunazis Bombenbauer hat mir erzählt, dass ein amerikanischer Kriegsgefangener umgedreht wurde.
Und du glaubst, ich bin dieser Kriegsgefangene?
Es kann einfach kein anderer sein.
In den Staaten war die Serie Homeland ein Renner. In Deutschland jedoch floppt die Story über den Irak-Veteran, weil Zuschauer die Folgen illegal im Netz sehen. Angeblich. Doch keiner lässt sich gerne auf die Folter spannen, bis sich deutsche Fernsehdirektoren auskäsen. Anderthalb Jahre nach dem US-Start wird Homeland bei uns ins Programm gehievt. Mittlerweile fällt der Groschen. Die vierte Staffel von Game of Thrones wird zeitnah gesendet, kurz nach der Erstausstrahlung in den Vereinigten Staaten vom Abosender Sky. Kostenpunkt 25 € im Monat, Vertragsdauer 2 Jahre.
Nehmt mich als Geisel, aber lasst Rob gehen, sonst schneide ich eurer Frau die Kehle durch.
Ich finde eine andere.
Neben dem preisgekrönten Mittelalterspektakel läuft beim Premiere-Nachfolger auch hornalter Schrott, um Sendezeit zu füllen. Die Alternative? Aktuelle Serien kaufen. Nur, dass die dann nicht mehr aktuell sind. Die vierte Staffel von Game of Thrones kommt am 31. Dezember auf DVD heraus. 2015 wohlgemerkt. Kein Scherz. Langes Warten steigert die Vorfreude. Im Gegensatz zu Filmen können die meisten Serien im Internet nicht ausgeliehen werden, bei Amazon und iTunes.
Zum Beispiel Sex in the City wollte ich letztens gucken, ist ja eine relativ alte Serie. Ich habe das nicht gefunden, nur eben auf diesen illegalen Seiten.
Wenn man abseits des Mainstream was sucht, dann findet man das schlicht einfach gar nicht.
Was die Musikindustrie bereits geschafft hat, steht bei den Filmleuten noch aus. Ihre digitalen Angebote sind löchrig, wie alte Strümpfe. Bei deutschen Streamingdiensten können Nutzer zwar so viel sehen, wie sie wollen, für ein paar Euro im Monat, mit einer Flatrate von Love Films oder Watchever. Doch zeitnah werden hier nur die neuesten Folgen von Breaking Bad gezeigt. Der krebskranke Chemielehrer als Lockvogel.
Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr.
Aktuelle Serien suchen die Nutzer meist vergeblich. Zudem sind die Rechte an einzelnen Staffeln bunt auf verschiedene Anbieter verteilt. Bei dem Chaos weiß am Ende keiner, was man wo schauen kann.
Das Leiden deutscher Serienfans. Gibt es eine Serie, Tim, bei der du gerade verzweifelt auf neue Folgen wartest?
Naja, ich gucke sehr gerne Modern Family. Unglaublich lustige Serie, die auch gerade wieder als beste Comedy beim amerikanischen Fernsehpreis Emmy ausgezeichnet wurde. Da geht es um das eigentlich ganz normale, aber dann doch auch sehr schräge Leben einer amerikanischen Familie. In den USA lief bereits Staffel 5. Wir hängen hier noch irgendwo bei Staffel 3 fest. Schneller ging es bei meiner anderen Lieblingsserie The Walking Dead. Da geht es um den Kampf der Überlebenden nach einer weltweiten Zombie-Apokalypse. Die Serie, die wird dann zeitgleich fast hier ausgestrahlt wie in den USA. Allerdings muss man dafür dann eben Pay-TV haben. The Walking Dead läuft nämlich bei Fox.
Das ist also alles ziemlich unausgewogen hier. Wir wollten deswegen wissen, warum deutsche Serienfans eigentlich so lange auf dem Trockenen sitzen und warum in anderen Fällen eben neue Staffeln ganz schnell nach Deutschland kommen. Darüber haben wir mit Matthias Peip gesprochen. Er berät mit seinem Unternehmen Cine Atlantica Fernsehsender und Streamingdienste beim Rechtehandel von Filmen und Serien. Als erstes haben wir ihn gefragt, warum sich die Produzenten oft so viel Zeit lassen, bis sie ihre Serien nach Deutschland bringen.
Ich würde das so formulieren, es ist im Interesse dieser Produzenten, die Serie so optimal wirtschaftlich zu vermarkten, wie es nur irgendwie geht. Und da gibt es halt bestimmte Verwertungsketten mit Gliedern und die versuchen die im Prinzip einzuhalten. Deswegen wird es immer wieder passieren, dass solche Serien zuerst ins Pay-TV kommen und dann im Free-TV ausgewertet werden.
Das heißt, es dauert lange, immer wieder verhandelt wird und alle Zwischenschritte
eingehalten werden müssen.
Okay. Aber trotzdem kann man doch feststellen, dass es bei manchen Serien viel schneller geht und bei anderen sehr langsam dauert. Nehmen wir zum Beispiel The Walking Dead. Das bekommen wir fast zeitgleich hier in Deutschland zu sehen. Und dann gibt es Serien wie Modern Family. Die gibt es in den USA seit 2009. In Deutschland wurde sie erst 3 Jahre später ausgestrahlt. In den USA ist man mittlerweile bei Staffel 5 angekommen. Hier sind wir, glaube ich, gerade bei Staffel 2 oder Staffel 3. Warum geht das so unterschiedlich schnell?
Das hat einesteils natürlich mit der Serie selber zu tun, das heißt mit den verschiedenen Institutionen oder Fernsehsendern, welche wirtschaftlichen Erwartungshaltungen damit verknüpft sind. Es gibt Serien, die beispielsweise im Free-TV bei uns überhaupt nicht auftauchen, die einfach komplex sind. Also ich sage mal jetzt ein Beispiel wie True Detectives. Ist bisher noch nicht klar, welcher Free-TV-Sender die ausstrahlt. Das ist bisher nur im Pay-TV zu sehen gewesen. Warum? Weil das, sagen wir mal, von der narrativen Struktur so komplex ist, dass ein Free-TV-Sender nicht damit rechnet, größere Reichweiten damit zu erzielen. Und das Geschäftsmodell eines Free-TV-Senders ist reichweitenbasiert. Das heißt, die müssen natürlich, um große Reichweiten zu erzielen, um das wiederum an die werbetreibende Industrie weiterzugeben und sich darüber zu monetarisieren.
Gibt es denn überhaupt oder kann man denn überhaupt sagen, dass das generelle Ziel aller Beteiligten eigentlich immer ist, das möglichst zeitgleich zu veröffentlichen? Oder steckt eventuell auch eine Strategie dahinter, es eben nicht zeitgleich zu veröffentlichen? Dass man vielleicht die Erwartungen ein bisschen schürt?
Richtig. Das hat viel damit zu tun. Und Sie müssen auch einen Aspekt dürfen Sie nicht vergessen. Häufig ist die USA auch ein Testmarkt für so eine Art Produkt. Also der Erwerb eines Lizenzrechts im Serienbereich ist sehr, sehr teuer und riskant. Also wie gesagt, wir sprechen von mehreren Millionen. Und die gucken sich dann natürlich auch die deutschen Sendervertreter häufig an, wie läuft denn das in den USA? Wie ist denn die ausgewertet? Ist das ein Flop? Ist das ein Erfolg? Wenn es ein Erfolg wird, dann ist das schon mal eine Art, ich will nicht sagen eine Garantie, aber doch eine gute Indikation dafür, dass das möglicherweise in Deutschland auch gut läuft.
Viele hoffen jetzt ja, dadurch, dass Netflix ab Mitte September hier auf den Markt kommt, dass sich da was tun könnte, dass wir möglicherweise schneller in den Genuss von amerikanischen Serien kommen. Glauben Sie, es wird sich irgendwas verändern, dadurch, dass es jetzt Netflix hier auch gibt?
Nein. Glaube ich nicht. Also in der Verwertungsstrategie halte ich das für nicht sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, bei Netflix, das ist der größte Player, der größte Anbieter in dem Bereich. Ich möchte da verweisen eben auf das Beispiel House of Cards, was die für 100 Millionen US-Dollar damals finanziert haben, also vor ungefähr 2 Jahren. Auch da haben sie die Situation in den USA, war das die erste Serie, die von Netflix direkt ausgewertet worden ist, also auf diesem Streaming-Portal. Und dann wurde sozusagen das auch in andere Territorien eigentlich weiterverkauft. Das heißt, die House of Cards ist zunächst mal im Pay-TV bei uns ausgewertet worden. Das hat Sky gezeigt. Und dann sozusagen im Free-TV-Bereich. Ich glaube, bei so wirtschaftlich anspruchsvollen Serien oder teuren Serien, die ja schnell mit den ganzen Staffeln in einen mehrfachen, also Millionenbereich gehen, also wo wir von Budgets sprechen zwischen 50 bis 100 Millionen US-Dollar, ist das wirtschaftliche Risiko eines Verlustes oder einer negativen oder einer schwachen Auswertung so groß, dass die immer darauf achten werden, das so zu optimieren, den Vertrieb und die Auswertung, dass es positiv ist für die.
Also die Wartezeiten werden in etwa dieselben bleiben wahrscheinlich.
Das steht zu befürchten.
Aber wird sich denn der Markt verändern? Also Netflix, haben Sie eben schon gesagt, ist ein großer Player. Der taucht jetzt auf dem deutschen Markt auf. Es gibt hier ja schon längst auch andere Streaming-Dienste und natürlich Sky. Was wird Netflix auf diesem Markt bewirken?
Wir müssen, glaube ich, in größeren Zeitdimensionen denken. Also was heißt das? Sind vielleicht 5 oder 6 Jahre. Im Augenblick haben Sie eine Situation, wo wirklich 4, 5, 6 große Player hier im Markt sind. Das ist MaxStorm, das ist WatchEver, das ist Amazon, das ist Snap von Sky und das ist jetzt Netflix. Ich glaube, dass es im Augenblick so ist, dass dieser Markt noch nicht so reif ist, dass alle diese 4 oder 5 Player überleben werden. Eine erste Indikation können Sie sehen mit WatchEver, die schon versucht haben, also Vivendi hat versucht, das zu verkaufen, das ist der Besitzer von WatchEver, weil sie eigentlich über den bisherigen Geschäftsverlauf nicht sehr glücklich gewesen sind.
Wie interessant sind denn eigentlich überhaupt für uns Kunden diese Streaming-Dienste? Das heißt ja, da bekomme ich tolle Serien, doch das Angebot ist trotzdem sehr eingeschränkt. Das heißt, beim Streaming-Dienst A bekomme ich die eine interessante Serie, beim Streaming-Dienst B die nächste interessante Serie. Im Prinzip müsste ich 10 Abos haben, um alle interessanten Serien gucken zu können.
Also stimmt es nicht ganz. Im Augenblick haben Sie die Situation, dass die Rechte non-exclusive sind. Das heißt also, der normale Lizenzgeber hier gibt es sowohl an, also gibt einen Teil seiner Rechte sowohl an MaxStorm als auch an Snap, als auch an WatchEver, wie auch an Netflix. Das heißt also, das ist alles auf non-exklusiver Basis. Das heißt, Sie sind als User oder als Kunde mit der Situation konfrontiert, dass Sie auf eine gewisse Grundversorgungsbasis an Programm rankommen, die also geteilt wird von allen. Es gibt dann aber nach oben hin Ausreißer, um es mal so zu sagen. Also es gibt auch die Tendenz mittlerweile zur Exklusivität bei Rechten, was normal ist. Wenn der Wettbewerb zunimmt, dann geht es auch in Richtung Exklusivität. Das heißt, Sie werden sicherlich Pakete auch haben. Sie werden sich das anschauen. Was bekomme ich da? Und was ist sozusagen, was haben die als zusätzliches Angebot, wo ich dann meine Konsumentenentscheidung treffen kann?
Können Sie noch mal so ein Zukunftstableau vielleicht zum Schluss hin zeichnen? Wie wird sich der Markt verschieben? Welche Anteile werden Streamingdienste haben? Welche Pay-TV? Welche Rolle spielen Streamingdienste auch in der Produktion von Content, wie das Netflix ja auch macht? Was bedeutet das für das lineare Fernsehen?
Also das ist sehr, sehr schwer, eine Art Prognose zu treffen. Ich glaube aber schon, dass es ein paar Tendenzen gibt. Also ich glaube schon, dass es zwischen dem linearen Fernsehangebot und, sagen wir mal, im Bereich digitale Download- oder Internetplattformen wird es einen gewissen Wettbewerb geben. Und das wird zunächst mal organisiert über die Programmfarbe Spielfilm und Serie, also sehr stark im fiktionalen Bereich. Es steht aber nicht auszuschließen, oder es ist nicht auszuschließen, dass es auch andere Programmfarben betrifft, zum Beispiel Shows, oder es könnte durchaus vorstellbar sein, dass wir dann irgendwann mal auch Shows bekommen von Netflix oder von irgendeinem Internetstreamer. Aber das ist, wie gesagt, ist halt immer auch sehr stark mit Kosten verbunden oder mit der Wirtschaftlichkeit.
Vielleicht nochmal ganz kurz, hat vielleicht aber auch das lineare Fernsehen, was den fiktionalen Bereich betrifft, den Anschluss einfach verpasst, weil man eben da so lange warten muss, bis man die aktuellen coolen Serien zu sehen bekommt?
Das kann man jetzt nicht generalisieren. Ein Free-TV-Sender wird immer darauf achten, dass das eine Serie ist, die ein hohes Reichweitenpotenzial hat, die er einsetzen kann oder mit der er am meisten Geld verdienen kann. Also naturgemäß im Free-TV-Bereich ist es immer die Primetime. Und wenn Sie da eine Serie haben, die Sie günstig einkaufen und gewinnbringend sozusagen vermarkten in der Primetime, wo Sie Geld verdienen werden, dann ist es für die cool, um den Term so mal aufzugreifen. Und damit werden Sie auch dann Zuschauer generieren.
Sagt Matthias Peip. Er berät Sender beim Rechtehandel und hat offensichtlich nicht sehr große Hoffnung, dass wir durch den Start von Netflix schneller an Serienfolgen aus den USA kommen. Es gibt aber noch Alternativen zu den Online-Videotheken. Die bewegen sich allerdings im rechtlichen Graubereich. Mehr darüber gleich hier bei Breitband. Migration von In Limbo. Die drei sind sehr großzügig. Sie erlauben nicht nur den kostenlosen Download ihrer Musik, jeder darf sie auch weiterverarbeiten, wenn er mag.
So großzügig sind die Produzenten von Fernsehserien nicht. Wir müssen für gute Serien im Netz teuer bezahlen. Und dann haben wir auch noch Glück gehabt, denn oft kommen wir erst einmal gar nicht dazu. Wie wir gerade schon hier bei Breitband gehört haben, muss man oft lange warten, bis man sich die neuesten Folgen in Deutschland anschauen kann.
Manch einer lässt sich das nicht gefallen und schaut Filme und Serien, bevor sie in Deutschland auf den Markt kommen, auch wenn das in einem rechtlichen Graubereich stattfindet.
Harte Serienfans sind wie Junkies, immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Auch vor kriminellen Machenschaften schrecken manche nicht zurück. Vor illegalen Streams beispielsweise. Bei der leichten Einstiegsdroge läuft der Film im Internet ab. Auf Portalen wie Kinox.to stapeln sich die Staffeln, kostenlos, zum Abruf bereit.
Hören Sie, Sie müssen mir helfen, Mr. Holmes. Alle sagen, Sie sind der Beste. Ohne Sie werde ich hier gehängt.
Nein, nein, Mr. Bewick, ganz und gar nicht. Hier werden Sie erschossen.
Die fantastische BBC-Serie Sherlock ist nur ein Beispiel. Die dritte Staffel über den modernen Sherlock Holmes gibt es gar nicht legal im deutschen Netz. Die ARD hält die Rechte. Zum Glück wird das einfache Streamen, also das bloße Anschauen kopiergeschützter Inhalte im Netz, von den Behörden nicht verfolgt. Schließlich entsteht keine Kopie auf der eigenen Festplatte. Allerdings ist rechtlich noch ungeklärt, ob ein eventuelles Zwischenspeichern schon als illegale Kopie gilt. Zudem wäre ein Nachweis schwer zu erbringen, meint Medienanwalt Christian Solmecke.
Die einzige Möglichkeit wäre es, dass man so ein Streamingportal hochnimmt, die Rechner analysiert und dann die IP-Adressen der Nutzer zurückverfolgt. Die werden allerdings nur von den Providern 7 Tage gespeichert, sodass es da schwierig wird für die Rechteinhaber.
Illegale Streamer können aufatmen. Sie missachten zwar Vermarktungsansprüche, aber das tun auch alle, die während der Werbepause im Privatfernsehen aufs Klo gehen. Bestraft werden kann allerdings, wer dumm genug ist, sich auf solchen Seiten zu registrieren und alle die verbotenen Inhalte herunterladen über BitTorrent.
Bei Tauschbörsen ist es so, dass ich von einem anderen Privatcomputer mir einen Film oder ein Musikstück herunterlade. Und das Schlimme daran ist, dass ich im Hintergrund diesen Film oder dieses Musikstück gleichzeitig auch der ganzen Welt wieder anbiete. Und genau das wird abgemahnt. Und so eine Abmahnung kostet etwa 1.000 Euro.
Momentan werden Nutzer der Tauschbörse Popcorn Time von einer Abmahnwelle überrollt. Die Betreiber wollen den Datenstrom nun über ein virtuelles privates Netzwerk leiten, VPN, eine Art Verlängerungskabel in die Staaten, das auch anonymes Surfen und die Verschlüsselung der eigenen Kommunikation ermöglicht. Das machen auch Deutsche, die das amerikanische Angebot von Netflix bereits nutzen. Lars Subirai von Tarnkappe.info.
Ich verbinde mich mit dem VPN-Anbieter und der erst verbindet mich mit dem Internet. Wo du eine amerikanische IP-Adresse brauchst, dann wählst du dir natürlich einen amerikanischen Server und dann denkt Netflix, okay, ist ein Landsmann, der darf gucken.
Im echten Leben werden Grenzen abgerissen. Im Netz ziehen die Rechteverwerter neue Geogrenzen hoch. Hardcore-Serienfreunde bauen deshalb komplette amerikanische Scheinidentitäten auf. Mit E-Mail-Konten, Prepaid-Kreditkarten und gefälschten Rechnungsadressen. Strafbar ist das nicht.
Die Nutzer begehen gar keine Urheberrechtsverletzung, wenn sie solche einfachen Ländersperren umgehen. Was mir natürlich passieren kann, dass das der Anbieter in den USA spitz bekommt und mir dann den Account kündigt.
Das Guthaben ist dann futsch. Mit dem Start von Netflix wird in Deutschland aber auch nicht alles besser. Die eigene Serie House of Cards kann Netflix hierzulande gar nicht sofort zeigen.
Das ist ja eine echte Scheißnummer. Ein Versprechen zeichnet sich dadurch aus, dass es gehalten wird, auch wenn sich die Umstände ändern.
Die deutschen Verwertungsrechte hält der Sender Sky. Netflix selber kann die hochgelobten Staffeln erst mit 6-monatiger Verzögerung streamen.
So die Zusammenfassung von Matthias Finger. Der schnelle Weg zu neuen Serienfolgen bleibt also erstmal kompliziert, auch wenn mit Netflix jetzt im September hier in Deutschland ein neuer großer Player im Streaming-Markt startet. Links zu unserem Top-Thema finden Sie auch auf unserer Seite breitbanddeutschlandradiokultur.de.